Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Herzlich willkommen an diesem ersten Weihnachtstag. Mein Name ist Rainer Brandes. Die Demokratie braucht uns, sagt der Bundespräsident. Er sorgt sich um die Zukunft unseres Gemeinwesens. Wir fassen gleich seine Weihnachtsansprache zusammen. Es klang ganz harmlos. Die Demokratiebewegung in Hongkong hat zu Weihnachtseinkäufen eingeladen. Einkaufen wollen die Demonstrierenden allerdings eher nicht. In den USA sind jetzt Dokumente bekannt geworden, die den Flugzeugbauer Boeing in Bedrängnis bringen könnten. Denn offensichtlich hat der Konzern schon sehr früh über Sicherheitsmängel an der 737 MAX Bescheid gewusst. Und wir sprechen mit unserem Korrespondenten in Südamerika, denn in Chile bedroht eine Feuerwalze das Weltkulturerbe Valparaíso. Der Hintergrund in einer halben Stunde stellt Menschen vor, die für uns alle die Stadt aufräumen, an denen wir aber meist achtlos vorbeigehen. Flaschensammler und ihr Alltag. Wenn Sie auch zu denjenigen Menschen gehören, die sich viel und regelmäßig auf Twitter oder Facebook oder anderen sozialen Netzwerken umtreiben, dann wird Ihnen vielleicht auch manchmal der raue Ton aufstoßen, das Unverständnis für Menschen mit anderen Meinungen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier jedenfalls stört dieses Unverständnis. Das hat er schon im vergangenen Jahr in seiner Weihnachtsansprache gesagt und auch dieses Jahr knüpft er wieder daran an. Unser Korrespondent im Hauptstadtstudio, Volker Findhammer, fasst seine Thesen zusammen.
Es ist ein etwas anderer Versuch der Weihnachtsansprache, denn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier knüpft bewusst an seine Rede aus dem vergangenen Jahr an.
Erinnern Sie sich noch, vor genau 12 Monaten, da hatte ich einen Weihnachtswunsch an Sie. Sprechen Sie auch mal mit Menschen, die anderer Meinung sind.
Vor einem Jahr hatte Frank-Walter Steinmeier das Auseinandertreffen und die zunehmende gegenseitige Verständnislosigkeit in der Gesellschaft zum Thema gemacht und mehr Dialogbereitschaft eingefordert. In mehreren Veranstaltungen in ganz Deutschland hat der Bundespräsident danach die Auseinandersetzung mit den Menschen im Land gesucht, um seinem Anspruch auch gerecht zu werden. Geredet und gestritten wurde viel, nicht nur bei diesen Treffen, betont Steinmeier heute. Von zu wenig Meinungsfreiheit könne deshalb keine Rede sein.
Die Frage ist nur, was machen wir jetzt mit all diesem Streit? Wie wird aus Reibung wieder Respekt? Wie wird aus Dauerempörung eine ordentliche Streitkultur? Wie wird aus Gegensätzen Zusammenhalt?
Diese Frage könne auch der Bundespräsident nicht beantworten, betont Steinmeier, weil sie nur durch die Gesellschaft als Ganzes beantwortet werden könne. Der Bundespräsident erinnert deshalb an den antisemitischen Anschlag in Halle, bei dem 2 Menschen ermordet wurden. Das Bild der Synagogentür, die den Schüssen des Attentäters standgehalten hat, habe sich ihm tief eingeprägt. Diese Tür stehe für mehr. Sie steht auch für uns, sagt Steinmeier, der damit die Hoffnung verbindet, dass Bürger dagegenhalten, wenn Schwächere angepöbelt werden oder rassistische Sprüche fallen, zumal auch sonst viele Menschen in Deutschland immer und überall helfend mit anpacken würden. Und deshalb wirbt Steinmeier dafür, dass das auch für die Debatten im Internet und in den sozialen Medien gelten sollte.
Sie entscheiden, ob die krassesten und lautesten Parolen mit immer neuen Klicks belohnt werden oder ob sie auf Fakten, Vernunft und bessere Argumente setzen.
Und 30 Jahre nach dem Fall der Mauer ist es für den Bundespräsidenten wichtig, noch einmal daran zu erinnern, dass all das ohne den Mut der hunderttausenden Menschen, die damals in der DDR für die Demokratie auf die Straße gingen und ohne deren politische Einmischung nicht möglich gewesen wäre. Alles Gute komme nun mal nicht von oben, sondern die Demokratie lebe von der Einmischung vieler. Und das gelte nicht nur für die zurückliegenden Zeiten des demokratischen Umbruchs, sondern gleichermaßen für die Gegenwart.
Wir brauchen die Demokratie, aber ich glaube, derzeit braucht die Demokratie vor allem uns.
Und die Demokratie brauche keine Helden, sondern einfach selbstbewusste Bürgerinnen und Bürger, mit Zuversicht und Tatkraft, mit Vernunft, Anstand und Solidarität, betont Steinmeier. Aber all das sei in diesem Land vorhanden und man könne deshalb gemeinsam die Dinge immer wieder zum Besseren wenden, gibt sich der Bundespräsident in seiner Weihnachtsansprache zuversichtlich.
Die Demokratie braucht uns, sagt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Volker Findhammer berichtete aus Berlin. Die vollständige Ansprache des Bundespräsidenten können Sie hier im Deutschlandfunk um 19:05 Uhr hören. Christen nennen Weihnachten das Fest des Friedens. Deshalb nutzen die Kirchen traditionell das Weihnachtsfest, um darauf aufmerksam zu machen, dass auf der Welt eben kein Friede überall herrscht. Auch heute hat das in Rom Papst Franziskus wieder getan und Sarah Zerback hat zugehört.
Bei strahlendem Sonnenschein und trotz massiver Sicherheitskontrollen haben sich Tausende auf dem Petersplatz versammelt, um den Papst zu hören. Sie und die Millionen, die die Übertragung aus aller Welt verfolgen, begrüßt Franziskus von der Mittelloggia des Petersdoms und an sie richtet er seine Weihnachtsbotschaft.
Sì, ci sono tenebre nei cuori umani, ma più grande è la luce di Cristo.
Ja, in den Herzen der Menschen gibt es Finsternis, doch das Licht Christi ist heller. Es gibt die Finsternis innerhalb der persönlichen, familiären und sozialen Beziehungen, doch das Licht Christi ist heller. Es gibt die Finsternis bei den wirtschaftlichen, geopolitischen und ökologischen Konflikten, doch das Licht Christi ist heller. Mitmenschlichkeit, an die hat Papst Franziskus bereits am Heiligen Abend appelliert, in der feierlichen Christmette. In seiner Weihnachtsansprache verknüpft er diese Botschaft nun mit der aktuellen Weltlage. Möge Christus das Licht für die vielen Kinder sein, die unter dem Krieg und den Konflikten im Nahen Osten und in verschiedenen Ländern der Erde leiden. Er richte das geschätzte syrische Volk auf, das immer noch kein Ende der Feindseligkeiten findet, die das Land in diesem Jahrzehnt zerrissen haben. Er sensibilisiere das Gewissen der Menschen guten Willens. Er rege die Regierungen und die internationale Gemeinschaft an, Lösungen zu finden, welche die Sicherheit und das friedliche Zusammenleben der Völker dieser Region garantieren und ihrem Leiden ein Ende setzen. Syrien, Irak, Jemen, aber auch Venezuela, die Ukraine und der Kongo. Papst Franziskus nutzt seine Ansprache am ersten Weihnachtstag einmal mehr, um konkret auf die zahlreichen Konfliktherde einzugehen und zu Frieden und Versöhnung aufzurufen. Einmal mehr fordert er mehr Hilfe für die Einsamen, für die Armen und die Geflüchteten. Es ist die Ungerechtigkeit, die sie dazu zwingt, Wüsten und Meere, die zu Friedhöfen werden, zu überqueren. Es ist die Ungerechtigkeit, die sie dazu zwingt, unsagbare Misshandlungen, Knechtschaft jeder Art und Folter in den unmenschlichen Auffanglagern zu ertragen. Es ist die Ungerechtigkeit, die sie abweist von Orten, wo sie eine Hoffnung auf ein würdiges Leben haben könnten und die sie auf Mauern der Gleichgültigkeit stoßen lässt. Gott liebe auch den schlimmsten Menschen. Die Bedeutung der christlichen Weihnachtsbotschaft hatte der Papst in der Christmette hervorgehoben und verknüpfte sie nun mit einem frommen Wunsch. Er möge unser oft verhärtetes und egoistisches Herz erweichen und uns zu Werkzeugen seiner Liebe machen. Er möge an diesem Festtag allen seine zärtliche Liebe schenken und die Finsternis dieser Welt erhellen. Nach seiner Ansprache spendete der Papst den apostolischen Segen Urbi et Orbi der Stadt und dem Erdkreis. Als religiöses Oberhaupt von mehr als 1,3 Milliarden Katholikinnen und Katholiken weltweit.
Der Papst ruft zu mehr sozialer Gerechtigkeit auf, Sarah Zerback berichtete aus Rom. Macht Weihnachtsshopping. Dazu hatten Protestgruppen in Hongkong aufgerufen. Aber es ging natürlich nicht um Einkäufe, sondern um Demokratie und Rechtsstaat. Das sagen jedenfalls die Demonstrierenden. Sie wollen auch an Weihnachten Einkaufszentren blockieren, um für ihre Sache Aufmerksamkeit zu bekommen. Und einige tun das auch mit Gewalt. Brandsätze flogen in Geschäfte, die angeblich mit dem chinesischen Festland zusammenarbeiten. Die Polizei antwortete ebenfalls mit Gewalt. Markus Pfalzgraf berichtet.
Schon an Heiligabend gab es wieder Proteste und Auseinandersetzungen in Hongkong. Demonstrierende gerieten mit der Polizei aneinander, bewarfen sie mit Gegenständen und an mehreren Orten setzten die Polizeikräfte Tränengas und Schlagstöcke ein. Protestierende zerstörten Fensterscheiben in Einkaufszentren, mehrere U-Bahn-Stationen wurden geschlossen. Laut einem lokalen Radiosender will die Protestbewegung auch erreichen, dass mehrere tausend Festgenommene an Weihnachten nicht vergessen werden. Auch über die Feiertage könnten die Auseinandersetzungen weitergehen. Verschiedene Gruppen haben zu friedlichen Protesten aufgerufen, aber auch zu Weihnachtseinkäufen. Damit könnte aber nicht nur ein harmloser Schaufensterbummel gemeint sein, sondern eher die Zerstörung von Schaufenstern, etwa bei Betrieben, die als regierungsnah gelten. Viele Geschäfte schlossen am ersten Weihnachtstag vorsorglich früher als sonst. Die Behörden nutzen das Thema Weihnachten auch für ihre Zwecke. Ein Hongkonger Regierungssprecher beklagte, mit den Krawallen werde nicht nur der soziale Frieden gefährdet, sondern auch die festliche Stimmung. Es sei empörend, dass andere daran gehindert würden, die Feiertage zu genießen. Im Gegensatz zum chinesischen Festland wird in Hongkong noch am ehesten Weihnachten gefeiert. Das liegt zum einen an der britischen Kolonialgeschichte Hongkongs, aber auch an der Rolle der katholischen Kirche, die bis heute etliche Schulen dort betreibt. Für manche in Hongkong ist Weihnachten und Neujahr noch immer wichtiger als das chinesische Neujahrsfest.
Auch an Weihnachten gibt es friedliche Proteste, aber auch Krawalle in Hongkong, Markus Pfalzgraf berichtete. Es ist 18.20 Uhr und eine halbe Minute. Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Boeing hat längst die Produktion des einstigen Erfolgsschlagers 737 MAX eingestellt. Fliegen darf das Flugzeug im Moment sowieso nicht. Nach zwei Abstürzen sind die Sicherheitsbedenken einfach zu groß. Und jetzt hat Boeing selbst Dokumente öffentlich gemacht, die den Konzern in arge Bedrängnis bringen könnten. Arthur Landwehr berichtet aus Washington.
Noch spät in der Nacht zum Heiligen Abend übermittelte der Boeing-Konzern auf Drängen seiner Anwälte ein Paket interner Mails an den Verkehrsausschuss des Kongresses. Aus den Dokumenten soll deutlich werden, wie früh und wie umfassend Boeing Informationen über Sicherheitsbedenken seines Flugzeugs 737 MAX hatte. Gegenüber der Seattle Times, die zuerst über die neuen Dokumente berichtete, nannte eine Sprecherin des Ausschusses diese verstörend. Anscheinend verfestigen sie ein Bild, das sich in den Monaten nach den tödlichen Abstürzen von Maschinen dieses Typs gezeigt hatte. Ein Teil der leitenden Mitarbeiter warnte sehr konkret vor Sicherheitsmängeln, insbesondere des automatischen Steuerungssystems, das wahrscheinlich die Ursache der Abstürze war. Andere schoben diese an die Seite und taten alles dafür, dass die ehrgeizigen Produktionspläne nicht durch die Flugaufsicht behindert wurden. Die neuen Dokumente wurden am selben Tag überreicht, an dem Boeing-Chef Dennis Muilenburg zurücktreten musste. Inhalt und Ton der E-Mails reflektierten eine frühere Kultur bei Boeing. Das Unternehmen habe sich in den vergangenen 9 Monaten drastisch verändert, so ein Sprecher.
Boeing wusste offenbar schon sehr früh Bescheid über Sicherheitsprobleme beim Flugzeugtyp 737 MAX. Arthur Landwehr berichtete aus Washington. Seit Tagen fliehen immer mehr Menschen aus der nordsyrischen Region Idlib. Denn die Regierungstruppen von Machthaber Bashar al-Assad rücken immer weiter auf Idlib vor. Viele gehen davon aus, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis sie die einstige Rebellenhochburg erobern. Die Türkei allerdings will nicht noch mehr Flüchtlinge aufnehmen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres warnt jetzt vor einer humanitären Katastrophe. Antje Passenheim berichtet.
Es drohe erneut eine menschliche Katastrophe, fürchtet der Generalsekretär. Mit Blick auf zehntausende Flüchtlinge forderte Guterres, dass die Kämpfe gegen Zivilisten in der syrischen Rebellenprovinz Idlib sofort aufhören. Sein Sprecher sagte, der Generalsekretär sei alarmiert von der Härte, mit der syrische Regierungstruppen in der Region gegen Menschen vorgehen. Es gebe Berichte darüber, dass Zivilisten angegriffen wurden, als sie versuchten, sich in Richtung Türkei in Sicherheit zu bringen. Nach Informationen von Hilfsorganisationen sollen rund 120.000 Menschen vor den Kämpfen fliehen. Allein in der vergangenen Woche wurden nach UN-Angaben 30.000 Syrer aus ihren Heimatorten vertrieben. Vergangene Woche war im UN-Sicherheitsrat der Versuch gescheitert, die Hilfe für Millionen von notleidenden Menschen in dem Konfliktland auch für das kommende Jahr sicherzustellen. Russland und China hatten eine Resolution blockiert, die mehrere Staaten, unter anderem Deutschland, eingebracht hatten. Damit sollte sichergestellt werden, dass weiterhin Lebensmittel und Medikamente über die Grenzen der Nachbarländer nach Syrien gebracht werden. Ob das nach dem 10. Januar noch möglich ist, steht nun weiter auf der Kippe.
Die Vereinten Nationen warnen vor einer humanitären Katastrophe an der syrischen Grenze zur Türkei, Antje Passenheim berichtete. Seit 2 Jahren sitzt der türkische Intellektuelle Osman Kavala in Untersuchungshaft. Eigentlich hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden, dass die Türkei ihn sofort freilassen muss. Aber obwohl Entscheidungen des Europäischen Gerichts für die Türkei bindend sind, hat die türkische Justiz die Frist verstreichen lassen. Aus Istanbul berichtet Christian Buttgereit.
Die Richter nannten dafür 2 Gründe, Fluchtgefahr und eine bisher fehlende Übersetzung eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Der hatte kürzlich die Türkei aufgefordert, Kavala aus der Untersuchungshaft zu entlassen, so wie bereits zuvor alle 15 Mitangeklagten. Kavala beteuert seine Unschuld, die vernommenen Zeugen konnten ihn ebenfalls nicht belasten. Zudem werfen seine Anwälte dem Gericht Formfehler vor. Laut Anklageschrift soll Kavala die Gezi-Proteste 2013 finanziert haben und auch am gescheiterten Militärputsch 2016 beteiligt gewesen sein. Dafür fordert die Staatsanwaltschaft lebenslange Haft. Kavalas Stiftung Anadolu Kultur arbeitet unter anderem mit dem Deutschen Goethe-Institut zusammen. Osman Kavala sitzt nun seit fast 800 Tagen in Untersuchungshaft. Der Prozess soll am 28. Januar fortgesetzt werden.
Der prominente türkische Intellektuelle Osman Kavala bleibt in Haft, Christian Buttgereit berichtete aus Istanbul. Ostern war dieses Jahr in Sri Lanka ein blutiges Fest. Selbstmordattentäter hatten in mehreren Kirchen und Hotels Anschläge verübt. 250 Menschen sind dabei gestorben. Nun ist die Angst natürlich groß, an Weihnachten könnte dasselbe passieren. Deshalb feiern die Christen in Sri Lanka dieses Weihnachten unter großen Sicherheitsvorkehrungen. Bernd Muschborowska berichtet.
Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen feierten die Christen in Sri Lanka das diesjährige Weihnachtsfest. Nach den Terroranschlägen auf Kirchen und Luxushotels am Ostersonntag wurde selbst in der kleinen Kirche der Lady von Lourdes in der Diözese Galle im Süden des Landes die Christmette in der vergangenen Nacht durch Soldaten geschützt. Der höchste katholische Geistliche von Sri Lanka, der Erzbischof von Colombo, Kardinal Malcolm Ranjit, hatte die Regierung aufgefordert, alle Kirchen des Landes an Weihnachten stärker zu bewachen. Am Ostersonntag hatten sich Selbstmordattentäter in drei vollbesetzten Kirchen während des Gottesdienstes in die Luft gesprengt und in drei Luxushotels während des Frühstücksbuffets. 250 Menschen waren dabei ums Leben gekommen. Hunderte Gläubige aus der ganzen Umgebung waren um Mitternacht in die kleine, bunt geschmückte Kirche in der Nähe von Hikkaduwa an der Südwestküste Sri Lankas gekommen. Die Provinz gehörte vor 15 Jahren zu den am stärksten vom Tsunami betroffenen Regionen des Landes. Die Bewohner der Küstenregionen waren damals bis in die Berge, wo die Kirche der Lady von Lourdes steht, geflohen. Viele Besucher der Christmette fanden gar keinen Platz mehr in der Kirche. Sie versammelten sich draußen auf der Wiese, um dem Gottesdienst unter Palmen und dem Sternenhimmel beizuwohnen. In seiner Weihnachtsbotschaft, die als Video im Internet verbreitet wurde, rief Kardinal Ranjit die Gläubigen in Sri Lanka dazu auf, das Fest anlässlich der Geburt Jesu eher still und besinnlich zu feiern und auf ausgelassene Festivitäten zu verzichten. Stattdessen solle man die Angehörigen der Opfer der Terroranschläge vom Ostersonntag besuchen und ihnen Trost spenden. Den Sicherheitsbehörden hatte Ranjit vor Weihnachten Versagen im Zusammenhang mit den Terroranschlägen vorgeworfen. Die Anschläge hätten verhindert werden können, da den Behörden entsprechende Hinweise vorgelegen hätten, so der Kardinal in seiner Aussage vor dem Untersuchungsausschuss zu den Anschlägen am 21. April. Die Verantwortlichen sollten verhaftet und bestraft werden, zitierte der katholische Pressedienst UKA News den Kardinal. Der erst vor kurzem gewählte Präsident Gotabaya Rajapaksa hatte im Wahlkampf versprochen, eine unabhängige Kommission einzusetzen, nachdem bestätigt worden war, dass der indische Geheimdienst die Regierung von Sri Lanka damals gewarnt hatte.
Weihnachten unter Polizeischutz, Bernd Muschborowska berichtete aus Sri Lanka. Valparaiso gilt als eine Perle am Pazifik. Die Altstadt der chilenischen Hafenstadt ist Weltkulturerbe der UNESCO. Und dieses ist jetzt bedroht. Bedroht von einer Feuerwalze. Ich bin jetzt verbunden mit Ivo Maruschik, ARD-Korrespondent für Südamerika. Herr Maruschik, wie schlimm ist das Feuer?
Also es ist tatsächlich ein ziemlich großer Brand, der da am Heiligen Abend in Valparaiso ausgebrochen ist. 150 Häuser sind schon niedergebrannt oder zumindest schwer beschädigt worden. Mehrere Viertel der Hafenstadt sind evakuiert worden. In großen Teilen der Stadt ist der Strom ausgefallen. Also das ist tatsächlich ein großer Brand, der auch mit massiven Kräften bekämpft wird. Es sind allein 11 Helikopter im Einsatz, 5 Löschflugzeuge. Also schon ein größerer Brand, der dort wütet.
Können Sie uns sagen, wie viele Menschen von dem Feuer bedroht sind oder wie viele evakuiert werden mussten aus dem Gebiet?
Also da gehen die Zahlen noch etwas auseinander. Die Behörden haben 2 Notunterkünfte eingerichtet. Genau wie viele Menschen betroffen sind, kann man nicht sagen. Aber es ist tatsächlich so, dass das ein doch ein größeres Ereignis ist, dass Chile an Weihnachten ganz schön in Atem hält.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum brennt es dort?
Es gibt ganz eindeutige Hinweise auf Brandstiftung. Das hat zuerst der Innenminister gesagt, das hat auch der Bürgermeister der Stadt Valparaíso gesagt und das hat inzwischen auch die Staatsanwaltschaft bestätigt, dass es also sehr konkrete und ernstzunehmende Hinweise auf Brandstiftung gibt, denen man jetzt auch nachgeht. In den sozialen Netzwerken kursieren Videos, wo Anwohner angeblich Verdächtige aufgenommen haben, die dann mit einem weißen Lieferwagen davongefahren sind. Also es deutet tatsächlich wohl einiges auf Brandstiftung hin.
Gibt es denn schon erste Erkenntnisse dazu, wer denn da ein Interesse dran gehabt haben könnte, diese Stadt in Flammen aufgehen zu lassen?
Da kann man natürlich nur spekulieren, aber es geht in Richtung Immobilienspekulation. Also das sind nicht unbedingt die reichsten und schicksten Viertel von Valparaíso, aber auf den Hügeln dort hat man wohl einen ganz guten Blick. Und da geht die Vermutung schon in die Richtung, dass jemand versucht, hier quasi die Ruinen aufzukaufen, um dort dann schicke neue Wohnanlagen entstehen zu lassen. Das ist zumindest der Verdacht, der in Chile geäußert wird.
Und dazu kommt natürlich dann noch die aktuelle Wetterlage. Es ist im Moment sehr trocken in Chile. Hat das auch das Feuer begünstigt?
Auf jeden Fall. Also es ist ungewöhnlich trocken für die Jahreszeit. Wir haben hier auf der Südhalbkugel Hochsommer und jetzt gerade tatsächlich eine Wetterlage an der Westküste, wo es sehr, sehr trocken ist, auch mit warmen, heißen Winden. Das ist natürlich klar, dass das das Feuer begünstigt hat und das ist auch der Grund, warum die Flammen immer wieder angefacht werden und warum die Feuerwehr trotz des großen Einsatzes ziemliche Probleme hat, diesen Großbrand in den Griff zu bekommen.
Ich hatte es am Anfang unseres Gesprächs ja schon erwähnt, Valparaíso zählt zum Weltkulturerbe der UNESCO. Deshalb kennen auch viele Menschen in Europa diese Stadt, haben sie vielleicht schon besucht. Sollte jetzt tatsächlich die Altstadt abbrennen, die ja UNESCO-Weltkulturerbe ist, welche Kulturgüter würden dann verloren gehen?
Also davon ist tatsächlich im Moment noch nicht die Rede. Valparaíso ist eine sehr schöne Stadt am Pazifik, gilt ein bisschen auch so ein bisschen als die Kulturhauptstadt von Chile, abgesehen davon, dass es der Sitz des Parlaments ist. Aber da sind wir tatsächlich noch weit davon entfernt, tatsächlich geografisch gesagt. Die Viertel, die jetzt betroffen sind, sind im äußersten Westen der Stadt. Die Innenstadt, das UNESCO-Welterbe, ist tatsächlich im Moment noch nicht als gefährdet aufgeführt.
Es brennt in der chilenischen Hafenstadt Valparaíso. Sie gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO. Danke an unseren Südamerika-Korrespondenten in Buenos Aires, Ivo Maruschik. Es ist 18.32 Uhr. Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Dass es in den meisten Gegenden Deutschlands relativ selten weiße Weihnachten gibt, das sind wir ja gewöhnt. Das Weihnachtstauwetter ist ein bekanntes meteorologisches Phänomen in unseren Breitengraden. In Moskau ist das eigentlich anders. Dort ist Schnee zu Weihnachten das Übliche. Nun feiern die Russen Weihnachten zwar erst am 6. Januar und tatsächlich soll es ab Silvester dort ein bisschen kälter werden, aber inzwischen dämmert es selbst Präsident Wladimir Putin, dass der Klimawandel sein Land ernsthaft bedroht. Aus Moskau berichtet Marta Wilschinski.
Schauen Sie mal, hier sind Schneeflocken aufgemalt. Bald werden wir unseren Kindern erklären müssen, was Schnee überhaupt ist.
Verzweiflung macht sich breit in der russischen Hauptstadt. Zwar ist die komplette Innenstadt hübsch dekoriert mit Abermillionen von bunten Blinkelichtern, aber ein wichtiger, wenn nicht gar der wichtigste Faktor für ein malerisch festliches Moskau fehlt. Der Schnee.
Sehr warme Luftmassen, die aus dem Südwesten zu uns vordringen, sind heute in der gesamten Moskauer Region spürbar. Wir erwarten einen neuen Temperaturrekord.
Um die 6 Grad waren es in den vergangenen Tagen. Die höchsten Temperaturen zu dieser Jahreszeit seit Beginn der Wetteraufzeichnung vor 140 Jahren. Wegen der hohen Luftfeuchtigkeit gibt es zudem dichten Nebel statt des herbeigesehnten Schnees.
Mir fehlt der Schnee. Ich würde gerne einen Schneemann bauen und mit meinen Freunden Schneebälle werfen.
Aber daraus wird vorerst nichts. Zumindest nicht in Moskau. Dass die ungewöhnlich hohen Temperaturen nicht nur Kinderträume zerplatzen lassen, sondern weitaus drastischere Konsequenzen für Russland haben könnten, hat selbst Präsident Putin in seiner jährlichen Pressekonferenz eingeräumt.
Für uns ist dieser Prozess sehr ernst. Bei uns steigen die Temperaturen um 2,5-mal schneller als im weltweiten Durchschnitt. Unser Land liegt im Norden. 70% des Territoriums befindet sich in den nördlichen Breitengraden. Wir haben ganze Städte, die in Permafrostgebieten gebaut wurden, direkt auf dem Permafrost. Wenn er zu tauen beginnt, dann können Sie sich vorstellen, mit welchen Problemen wir es zu tun bekommen werden.
Eisbären, die von ihren schmelzenden Eisschollen auf der Suche nach Futter in nordsibirische Städte vorgedrungen sind, gefährliche Bakterien, die durch das Auftauen von Permafrostböden freigesetzt wurden. All das hat es in den vergangenen Jahren bereits gegeben. Diese Veränderungen zumindest einzugrenzen, müsse das Ziel weiterer Bemühungen sein, erklärte Putin. Klimaaktivisten, die in Russland zwar nur vereinzelt, dafür aber laut auftreten, werfen der Regierung allerdings Untätigkeit vor. Sie wünschen sich ein entschiedeneres Eintreten für den Schutz des Klimas. Vor diesem Hintergrund wirken die Wünsche der Moskauer in diesen Tagen schon beinahe bescheiden.
Ich möchte zu Silvester Schnee haben. Ich komme aus Sibirien, aus Tomsk. Der Winter dort, es ist etwas Magisches, eine Art Märchen.
Immerhin soll es bis Neujahr kälter werden. Noch immer zu warm für diese Jahreszeit. Für den Schnee aber könnte es gerade so noch reichen.
Immerhin besteht noch Hoffnung für Moskau und den Schnee zum russischen Weihnachtsfest, Marta Wilschinski berichtete. Und jetzt gratulieren wir noch zu einem runden Geburtstag. Annie Lennox feiert heute ihren 65. Geburtstag. Sie war der Star der Band Eurythmics. Die war ja Kult in den 1980er Jahren. Und Sweet Dreams kann bestimmt jeder und jede mitsingen. Imke Köhler gratuliert.
Sie hat diese Stimme, die so viel Ausdruck und Strahlkraft besitzt. Auf die Frage, was es mit dem Erfolg von Eurythmics auf sich hat, sagt sie: Ich glaube, dass die Leute die Musik von den Eurythmics lieben, weil die Melodien etwas Bleibendes und die Texte zum Teil philosophische Botschaften haben. Dass die im schottischen Aberdeen geborene Annie musikalisches Talent besitzt, wird schon in Kindertagen klar. Sie lernt Flöte und Klavier und singt im Chor. Mit 17 zieht sie nach London, um an der Royal Academy of Music klassische Musik zu studieren. Aber vor der Abschlussprüfung wirft sie alles hin. Dass sie als Sängerin der Eurythmics einmal rund 80 Millionen Tonträger verkaufen würde, war da noch nicht abzusehen. Während sie als Kellnerin jobbt, lernt sie in einem Restaurant Dave Stewart kennen. Die beiden werden ein Paar und machen fortan zusammen Musik. Die Band Eurythmics gründen sie allerdings erst 1980, als sie nicht mehr liiert sind. Aber die Zusammenarbeit sollte sich als ausgesprochen erfolgreich erweisen. Sweet dreams are made. Sweet Dreams, das ist 1983 ihr weltweiter Durchbruch und der Auftakt zu einer ganzen Serie von Hits. Anfang der 90er ist Lennox auch als Solokünstlerin sehr erfolgreich. Ihr größter Erfolg kommt dann aber 2004, als sie den Golden Globe und den Oscar für Into the West erhält, den Titelsong vom dritten Teil der Filmtrilogie Der Herr der Ringe, Die Rückkehr des Königs. What can you see? Annie Lennox ist politisch und sozial sehr engagiert. Seit vielen Jahren ist sie Botschafterin der Entwicklungshilfeorganisation Oxfam.
Annie Lennox, der Star der 80er Jahre Band Eurythmics, wird heute 65. Imke Köhler hat ihr gratuliert. Und das waren die Informationen am Abend im Deutschlandfunk an diesem ersten Weihnachtstag 2019. Die Nachrichten halten Sie rund um die Uhr natürlich auf dem Laufenden. Wir vom Zeitfunk, wie das aktuelle Programm hier im Deutschlandfunk so schön altmodisch heißt, wir melden uns wieder morgen um 13.05 Uhr zu den Informationen am Mittag. Dann ist Jürgen zur Heide für Sie hier am Mikrofon. Und wenn Sie jetzt noch einen spannenden Radioabend verbringen möchten, dann empfehle ich Ihnen unbedingt unsere Sendung Zeitzeugen im Gespräch. Ab 6:45 können Sie das hier im Deutschlandfunk hören. Denn bei meiner Kollegin Katrin Michaelsen ist dann Lea Linster zu Gast, die Spitzenköchin. Da würde ich mal sagen, das lässt sich doch gut verbinden mit einem schönen Weihnachtsschmaus und dazu Interessantes zu hören von Lea Linster. In diesem Sinne, ich bin Rainer Brandes, danke Ihnen fürs Zuhören und noch schöne Festtage.